Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom
Ja, hallo.
Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Leitung ist Herr Klaus Bracker. Herr Bracker, sind Sie mit hier im Telefon?
Ja,
Einen schönen guten
ich bin
Abend.
da. Guten Abend.
Herr Bracker, wir haben Sie eingeladen. Sie sind ja Waldorflehrer, auch ausgebildeter Eurythmist. Und Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben über eine Verbindung von zwei Themen, über die normalerweise im Zusammenhang nicht viel geschrieben wird, obwohl man, wenn man sich über verschiedene Formen einer modernen und evolutionären Spiritualität interessiert, man eigentlich immer wieder so das Gefühl hat, die zwei Themen gehören vielleicht zusammen. Nämlich Anthroposophie, Sie kommen ja aus der Anthroposophie,
Genau.
und integralen Yoga, also um es zu personifizieren, Sri Aurobindo und Rudolf Steiner. Und wir haben das in unserem E-Mail geschrieben, dass Sie in Ihrem Buch eigentlich diese zwei Männer, die, man kann das so sagen, auch zu den Größen der spirituellen Welt im 20. Jahrhundert gehört haben, dass sie die zwei miteinander in den Dialog gebracht haben. Und würden Sie sagen, Anthroposophie und integraler Yoga sind verwandte Seelen? Kann man das so fassen?
Also ich habe ein bisschen durch diese ganze Beschäftigung das Gefühl gewonnen, also eben Rudolf Steiner und Sri Aurobindo, das sind verwandte Seelen und habe natürlich nur ganz, ganz sparsam Hinweise gefunden, dass sie auch tatsächlich voneinander gewusst haben. Und weil das eben nur so sparsam aufzufinden ist, habe ich das auch in dem Buch dann ganz an das Ende verlegt. Da findet man so ein bisschen etwas und das hängt zusammen mit einem Dänen, der eben tatsächlich der einzige war, von dem ich weiß, dass er in real life Schüler sowohl von Sri Aurobindo als auch von Rudolf Steiner gewesen ist. Der Däne hieß Johannes Hohlenberg, also trotz des deutsch klingenden Namens ein Däne. Doch ich sehe viel, viel verwandte Bezüge und sehe aber auch, dass sowohl Rudolf Steiner als auch Sri Aurobindo auf ganz eigenen Wegen zu den Ergebnissen oder auch zu den Stationen des jeweiligen Verwirklichungspfades gelangt sind, wo dann Aussagen da sind, die man eben tatsächlich nebeneinander stellen kann. Also darin drückt sich für mich eine Verwandtschaft aus.
Wenn ich so,
Soweit würde ich dem zustimmen, ja.
ja, wenn ich so direkt nachfragen darf, wo würden Sie die Verwandtschaft festmachen? Wo würden Sie sagen, da und da, da haben die ähnliche Themen auf ihre eigene Art und Weise behandelt, aber da gibt es ein Verwandtschaftsverhältnis, das die zwei näher zusammenbringt als andere spirituelle Lehrer, spirituelle Denker?
Ja, genau, das möchte ich gern beantworten und das ist auch für mich derselbe Grund, warum ich überhaupt gewagt habe, dieses Buch zu schreiben, so in den Zeiten der Ferien als Lehrer und so weiter. Das ist dann auch immer natürlich eine Angelegenheit. Aber das hängt tatsächlich damit zusammen, also ich muss dazu sagen, dass ich mich ungefähr 10 Jahre, nämlich die 90er Jahre, ziemlich intensiv mit dem Buddha-Dharma, mit dem Buddhismus beschäftigt habe, in der Zeit auch mit Ken Wilber und aber da stand im Fokus zuerst sogar das Tibetische, also Vajrayana, aber eben auch Mahayana und schließlich auch Theravada, also ein bisschen rückläufig wenn man das vergleicht mit der historischen Entwicklung, wie die Dinge entstanden sind. Und gerade vor dem Hintergrund dieser Beschäftigung, das ist die eine, und das andere ist, dass ich auch mich viel, also auch bis in die Lektüre von den Kirchenvätern hinein und so, eben mit der christlichen Tradition beschäftigt habe. Und was mir jetzt sagen wir mal, das wäre wie ein Spannungsfeld, was in diesem, also Spannungsfeld Buddhismus auf der einen Seite, Christentum vielleicht auf der anderen Seite, was mich jetzt eben insbesondere an Sri Aurobindo und Rudolf Steiner gleichermaßen fasziniert, ist, dass sie eine Spiritualität sozusagen entfaltet haben, ja, mit der Einladung gewissermaßen, ja, guckt, ob ihr euren individuellen Weg auch damit verbinden wollt, also auch, ja, Vorschläge, ganz unterschiedlich, wie sie es gemacht haben, aber mit dem Fokus, wo sich beide drin treffen, dass das etwas ist, was tatsächlich mit den irdischen Verhältnissen zu tun hat, wo also auch die höchsten spirituellen Ziele nicht in ein Jenseits verlegt werden, sondern wo die höchsten spirituellen Ziele mit dem irdischen Leben vielleicht in einer etwas ferneren Zukunft noch gelegen, aber hier auf unserem Planeten als Menschheit gilt es, die Stufen zu verwirklichen, die beide vor Augen hatten. Und das hängt eben tatsächlich damit zusammen, beide sehen für die Zukunft etwas, wo der Mensch oder eben auch die Menschheit als Ganze ein größeres, ein umfassenderes, ein tieferes verwirklichen werden, als es in der Vergangenheit jemals gewesen ist. Mhm. Und das habe ich in der Deutlichkeit bei wenigen nur sonst gefunden. Dass man also in dem Sinne natürlich das Schlagwort von der evolutionären Spiritualität, dass es also, dass Spiritualität so aufgefasst wird, nicht, dass man sich in einem Rad der ewigen Wiederkehr bewegt und irgendwie gucken will, dass man aus diesem Rad herausfindet, sondern eben tatsächlich der Verwirklichungsgrad, die Intensität des Menschseins in der Zukunft wird eine größere und spannendere und vielfältigere und umfassendere und integralere, einen integraleren Zustand darstellen als alles, was in der Vergangenheit je da gewesen ist. Mhm. Und das macht die beiden für mich in ganz besonderer Weise vergleichbar. Das ist für mich das Wesentliche. Und dann gibt es da, wenn man diesen Blickwinkel einnimmt, findet man eben bei beiden, je mehr man sich mit ihnen beschäftigt, auch auf unterschiedlichsten Feldern großartige, sag ich mal, Synchronizitäten oder Koinzidenzen oder Verwandtschaften.
Jetzt würde ich gerne eine eigentlich ziemlich unzumutbare Frage stellen.
Aha.
Ich würde gern, nachdem ich annehme, dass viele von unseren Zuhörern zwar ein vages, aber doch kein so tiefes Verständnis sowohl von Rudolf Steiner als auch von Aurobindo, Sie bitten, wenn Sie einfach gefragt werden würden auf der Straße, in 5 Sätzen kurz zu beschreiben, ja, was macht denn eigentlich einen Rudolf Steiner aus?
Okay,
also und was macht eigentlich einen Sri Aurobindo aus? Wenn Sie das einfach nebeneinander setzen können, dass wir aus Ihrer Blickwinkel mal sehen, von welchen Menschen reden wir hier, von welchen spirituellen Denkern reden wir hier?
Ja, also ich darf aber für jeden 5 Sätze nehmen.
Absolut,
ja.
Ich bitte darum, okay. Es dürfen auch 6 sein.
Ja, ja. Also, sie waren beide Zeitgenossen. Der eine hat gelebt 1861, Rudolf Steiner, 1861 bis 1925. Er ist eben 64 Jahre alt geworden. Der andere ist 11 Jahre später geboren, 1872, Sri Aurobindo. Und er ist gestorben 1950. Also, die haben wesentliche Phasen ihres Wirkens gleichzeitig gehabt. Und Rudolf Steiner eben als Österreicher, der viel in Deutschland gewirkt hat, ist sehr stark geprägt vom deutschen Idealismus, aber auch von Goethe insbesondere und auch von Goethes Naturwissenschaften her und hat sich eben, bevor er die anthroposophische Geisteswissenschaft gewissermaßen unter diesem Namen entwickelt hat, schon intensiv mit Evolution auseinandergesetzt. Und Sri Aurobindo ist eben Inder, er stammt aus der Gegend von Kalkutta, ist Bengale. Der Vater war absolut westlich orientiert und hat den darwinistischen Entwicklungsbegriff aus Schottland mitgebracht, quasi dem Sri Aurobindo in die Wiege gelegt, und der hat sich damit auseinandergesetzt. Sri Aurobindo hat seine schulische und universitäre Ausbildung in England genossen und hat eben viel europäisches Kulturgut aufgenommen und dann später natürlich auch weiterentwickelt. Dazu gehört, dass er ein exzellentes literarisches Englisch schreibt. Mhm. Das ist spannend für sich. Und dann ist Rudolf Steiner ein geistiger Lehrer, kann man sagen, etwa ab dem Jahr 1900, 1902. Sri Aurobindo tritt als geistiger Lehrer auf etwa ab 1910, aber erst in ganz kleinen Kreis, durch Veröffentlichungen ab 1914. Also immer so dieses etwa 10-jährige Intervall zwischen den beiden. Und dann sehen beide den Menschen als Ausdruck eines universellen, kosmisch-geistigen Impulses, der eben zur Menschwerdung hinstrebt durch die Evolution, der aber immer die geistige Dimension mit umfasst, von Anfang an. Dass also eine kosmische Geistigkeit von Anfang an da ist, wenn es um das geht, was man landläufig die Schöpfung des Menschen und der Menschheit steht. Und jetzt kann man natürlich sagen, Schöpfung und Evolution, wie verträgt sich das? Das wäre eine nächste Frage. Aber beide gehen diesen Weg und sehen dann den Menschen als einen an, der einerseits ganz in der Physis, im physischen, im irdischen verkörpert ist, aber über Lebensfunktionen verfügt, über ein empfindendes und begehrendes Seelisches verfügt, der über eine individuelle Ich-Seele verfügt, das findet man bei beiden, und darüber hinaus die Entfaltungsmöglichkeiten in rein geistige Dimensionen, so dass sich der diesen Weg geht, diesen wirklich spirituellen Entwicklungsweg, auch eine Freiheit erlangt, die weit über die physischen Bedingungen hinausgeht. Und das Tolle ist, dass der das erreichen kann, der Schüler, auf beiden Wegen, dass er aber dennoch die irdische Wirklichkeit nicht hinter sich lässt und auch gar nicht die Bestrebung hat, sie hinter sich zu lassen, sondern die rein geistige Erfahrung immer wieder in den Dienst dessen stellt, was wir hier auf der Erde zu leisten haben. Und da gibt es ja wahrlich genug. Mhm. Und dann geht es also, die Aussicht ist natürlich die, dass beide, dass auch von beiden Impulsen ausgehend Wirklichkeit gestaltet wird bis heute. Im Falle der Anthroposophie Rudolf Steiners ist, das wissen viele Menschen eben, das sind die Waldorfschulen, anthroposophische Medizin, die biologisch-dynamische Landwirtschaft, der Sozialimpuls, der also bis zu Formen eines modernen, zeitgemäßen und geistgemäßen Bankings geht, auf der einen Seite, und der Impuls von Sri Aurobindo ist durch seine Lebensgefährtin ja dann sozusagen manifest, geschichtlich manifest und auch die soziale Wirklichkeit ergreifend manifest geworden in der Gründung von Auroville in Südindien. Also mal so.
Sehr schön. Ich würde gern zwei Stichworte aufgreifen, die Sie am Anfang vor allem auch sehr stark reingebracht haben und die auch in Ihrem Buch eine Rolle spielen, wo Sie von diesem universellen kosmisch-geistigen Impuls sprechen, in Richtung zur, ich glaube, Sie sagten Menschwerdung. Und im Buch, glaube ich, sprechen Sie von Evolution und wahrer Ichheit.
Ja.
Und ich habe Ihnen Zuhörern auch spannend empfunden, dass beide, sowohl Steiner als auch Aurobindo, in direkter Beziehung zur darwinistischen Evolutionslehre standen. Also bei Steiner ist das ja mit seiner Beziehung von Haeckel. Haeckel war sozusagen der große deutsche Schüler von Darwin und von Aurobindo, ja. Haben Sie es ja auch selber gebracht. Das war im Prinzip sein Vater, der hier sehr stark Englisch beeinflusst, den Jungen offensichtlich mit diesem gerade neu entstandenen europäischen Darwinismus beeinflusst hat. Jetzt haben sich beide auf diese Evolution bezogen,
ja.
Haben sie aber offensichtlich anders interpretiert und anders verstanden. Sie haben es ja auch angesprochen, universell kosmisch-geistiger Impuls. Was meinen Sie damit?
Ja, also man muss beim Steiner dazu halten, dass er zum Haeckel gesagt hat, also beide, dann als Leute, als Männer, die zu ihren spirituellen Aussagen gefunden haben, hat sowohl Steiner das gesagt, ich sag's jetzt sinngemäß, natürlich nicht im wörtlichen Zitat, aber sinngemäß haben beide gesagt, das, was der Darwinismus liefert, das ist sozusagen ein sortiertes Anschauungsmaterial. Wir schließen, ja, und da kann man natürlich sehen, dass es die Verwandtschaftsverhältnisse gibt, wenn man die aufsteigende Reihe der Wirbeltiere sich anguckt und wenn man das dann auch noch mit der Embryologie vergleicht, wie da die Ontogenese, die Paleo, die Phylogenese dann auch sozusagen rekapituliert, also das Werden des Einzelnen, das Werden der ganzen Reihe der Arten rekapituliert. Da gibt es ja zum Beispiel diese Kiemenspalten in der Embryonalentwicklung des Menschen und so. Das ist alles ein großartiges Anschauungsmaterial, das sagen beide, aber die Interpretation Darwins oder Haeckels oder auch die Interpretation des Neo-Darwinismus heute, dass nämlich das Ganze nur aus immer komplexeren Kombinationen dessen entstanden ist, was wir im molekularbiologischen Bereich vorfinden, dass das also eine Evolution ist, von unten aufsteigend, dem setzen beide eigentlich ihre Perspektive entgegen, die letztlich gipfelt in ihrem Hinweis auf die universelle Geistigkeit. Okay, und da sage ich noch eins, auch gewissermaßen, um das Verständnis noch ein bisschen zu schärfen an der Stelle. Für Rudolf Steiner war eben gerade Goethe mit seinen Forschungen, mit seinen botanischen und auch zoologischen Forschungen, also diesen naturwissenschaftlichen Untersuchungen, wo Goethe eben zum Beispiel die Urpflanze gefunden hat, oder eben meinte, gefunden zu haben. Das war für Rudolf Steiner sehr wesentlich, um gewissermaßen die Äußerung eines geistig durchdrungenen Lebensprozesses selber wie in die innere Anschauung zu bringen. Da war also Goethe für Rudolf Steiner eine ganz zentrale Stelle und da würde ich sagen, dass für Sri Aurobindo es ganz wesentlich war, den Entwicklungsbegriff oder Evolutionsbegriff zu spiritualisieren. Das war, wie er eben ganz bewusst ab der Mitte der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts, ganz bewusst, als er aus England als junger Mann zurückgekehrt war, die große indische, vedische Tradition wieder aufzunehmen. Und beide Wege, und beim Steiner gehört natürlich dieser schon erwähnte Idealismus dazu, beide Wege haben ihn, haben beiden ermöglicht, das denkbar zu machen, dass was in der Evolution eigentlich wirkt, was sich da eigentlich ausdrückt, was den jeweiligen Aufstieg zu einer neuen Manifestationsstufe bewirkt, letztlich das Geistige ist. Und wie sie diese Geistigkeit oder ja, diese universelle Geistigkeit beschreiben, da gibt es sozusagen Unterschiede. Da kann man dann auch sehen, dass Sri Aurobindo natürlich auf gewachsene indische Begriffe aus dem Hinduismus oder aus dem Sanatana Dharma dass er darauf zurückgreift und Rudolf Steiner auf Begriffe zurückgreift, die auch in der christlichen Tradition schon bekannt sind, in der abendländischen Tradition. Also letztlich verbindet sich die Frage nach dem Göttlichen auch damit. Ja, universelle Geistigkeit ist nicht ein großes apersonales Etwas, sondern in der Perspektive sowohl von Steiner als auch von Sri Aurobindo verbirgt sich hinter dem höchsten Geistigen letztlich auch eine personale Identität, die Menschen dann eben Gott nennen. Aber Gott ist gewissermaßen nicht ein einsamer eine Spitzenwirklichkeit und dazwischen und zwischen uns und Gott ist nichts, sondern da ist ja ein ganzer Kosmos von geistiger Wirksamkeit. Mhm. Und Rudolf Steiner beschreibt das mehr in einem Zusammenwirken einer kaum zu überschauenden Fülle von geistigen Wesenheiten, die also, ja, wo man sagen kann, die haben vielleicht etwas Ähnliches wie eine Menschheitsstufe schon in früheren Stufen der kosmischen Manifestation durchgemacht und wirken aber an dem, dass es unsere Welt hier und jetzt gibt, aus den geistigen Sphären, aus dem universellen Umkreis mit. Und das würde Sri Aurobindo nicht so sehr als so einen ganzen Reigen von Wesenheiten beschreiben, obwohl es die bei ihm auch gibt. Aber es, für beide ist es deutlich, dass eben aus dem Bereich, jetzt sage ich mal, Sri Aurobindo greift auch auf die vedischen Gottheiten zurück, dass da Ströme eines Verwirklichungswillens aus dem höchsten Geistigen heruntergeleitet werden in unsere Wirklichkeit. Da habe ich jetzt so ein bisschen dieses Bild von oben und unten, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber Ströme heruntergeleitet werden, die hier ganz spezifisch und ganz charakteristisch sich auswirken. Ja, das sind die sieben Wasser zum Beispiel bei Sri Aurobindo, diese sieben Ströme, die alles Sein durchdringen. Ähnlich kann man sagen bei Rudolf Steiner, der hat unseren Kosmos auch in einer siebener Ordnung vor Augen, wo er sagt, es gibt sieben Manifestationsstufen unseres Planeten. Der jetzige Planet Erde ist die vierte Manifestationsstufe. Drei gingen voraus, drei werden folgen. Und das immer mit dem Blick auf das Zusammenwirken einer ganzen Hierarchie, sag ich jetzt mal, von geistigen Wesenheiten. Also da sind Abweichungen, die kann man sagen, die sind erklärbar durch den unterschiedlichen traditionellen Hintergrund, vor dem ein Steiner aufgetreten ist hier in Europa, vor dem Sri Aurobindo aufgetreten ist eben in Indien. Aber die Grundstruktur, wie das Geistige in unsere irdische Wirklichkeit hineinwirkt, die ist dann doch wieder vergleichbar. Das meine ich auch in der Vorbemerkung zu meinem Buch, dass es gut ist zu üben über die Terminologie der einzelnen Schule der menschheitlichen Spiritualität auch hinausschreiten zu können. Ja, also über die Grenzen, über das Abgrenzende und Trennende der jeweiligen Terminologie rauszugehen. Und zu finden, wo es in der Essenz sich eben doch berührt.
Da würde ich gerne auch nachfragen, für jemanden, der jetzt mit diesen geistigen Welten von Rudolf Steiner nicht vertraut ist und auch Aurobindos Verständnis dieses Impulses nicht näher kennt, wenn Sie sagen, dass sich hier etwas Geistiges eigentlich zum Ausdruck bringt. Wie soll man sich das vorstellen? Was in diesem Verlauf von Evolution, Geschichte, Entwicklung, Kosmos, was bringt sich hier eigentlich zum Ausdruck? im Lichte dieser beiden Männer?
Also da könnte man vielleicht, da gehe ich jetzt in einen Bereich, der vielleicht ein bisschen mehr von Steiner her, da spreche ich jetzt mal etwas mehr in Form einer Analogie.
Ja.
Also ich glaube, jeder von uns wird etwas wie Liebe mit Wärme in Verbindung bringen. Mhm. Und wenn man auch gar nicht jetzt lauter verschiedene konkrete geistige Wesen auch gar nicht bereit ist, die jetzt alle mal zu denken, aber wenn man sich mal auf das Experiment einlässt, zu sagen, da ist ein göttlich-geistiges, das verströmt sich in Liebe und die Liebe zielt eigentlich, sucht eigentlich das Gegenüber, das noch gar nicht da ist, sondern erst in die Wirklichkeit gerufen werden soll, in einer Zukunft, die vielleicht in kosmischen Zeitaltern erst dann ganz da sein wird.
Mhm.
Und diese Liebe, da wäre das Bild von Rudolf Steiner, dass das, was wir kennen als Kosmos, den wir eben auch materiellen Kosmos nennen, dass da das allererste, was da gewesen ist, Liebe war. Dass das allererste eben in dem Sinne auch Wärme war. Und Wärme ist eben durchaus etwas, was wir aus den physischen Verhältnissen kennen können. Und dieser Liebesimpuls oder auch ein schöpferischer Willensimpuls, der aus der universellen Geistigkeit angesetzt hat, der wird durchgearbeitet und Stufe um Stufe kommt zu dem, was Wärme ist, eben auch später eine dichtere Materialität hinzu. Und diese nächst dichtere Materialität, die wäre gasförmig und da würde auch Licht auftreten zum Beispiel. Das wäre eine zweite Manifestationsstufe unseres Planeten. Mehr ist da nicht im Sinne von Steiner. Wärme und gasförmiges und Lichtverhältnisse. Man muss sich eben nur vorstellen, darin wird immer schon von verschiedener Seite unter verschiedenen spirituellen Impulsen geistig gearbeitet, so dass man sieht, daraus kann sozusagen ein allererstes Verhältnis von innen und außen gebildet werden. Und das geht weiter, eine dritte Stufe, wo dieser jetzt eben schon angedeutete Verdichtungsprozess weitergeht, also tatsächlich ein dritter Planetenzustand, wo sich das weiter verdichtet bis zu dem, was eben Wässriges ist. Man hätte also Wärme, Luft, Wässriges und dazu würde es auch anfangen zu klingen auf dieser Stufe, auf dieser dritten Manifestationsstufe unseres Planeten. Und dann erst, wenn das alles auch nochmal rekapituliert worden ist, nochmal durchgearbeitet worden ist, dann wird es erst feste, mineralische Materialität, die auch am allerersten Anfang nur so fein ist, wie Aromastoffe, die in der Luft schweben und sich dann immer noch weiter verdichtet, bis wir so in dieser Weise da sind. Und es wären immer Grundimpulse wie zum Beispiel dieser Liebesimpuls oder eben auch ein Opferimpuls der höheren geistigen Wesenheiten, der so aussehen würde, ich gebe etwas hin, ziehe mich aber aus dem Selbst zurück, weil ich beanspruche es nicht für mich, würde sich diese höhere geistige Wesenheit sagen, sondern ich stelle es zur Verfügung, damit andere Wesen anfangen können, sich zu entwickeln.
Mhm.
Und wenn man solche Gedanken aufnimmt, das ist ganz, ganz umrisshaft, wie ich das jetzt gesagt habe, dann würde Steiner den Weg gehen und Sri Aurobindo auf seine Art ähnlich, wo man sagt, und das differenziert sich jetzt auch in dem, was die beiden darüber vorzubringen haben, in immer mehr Details hinein. Aber das würde jetzt natürlich die Sendung sprengen, da jetzt weiter ins Detail zu gehen.
Absolut.
Aber das Vielleicht ist es so eine Richtung.
Absolut. Wenn ich da auch noch kurz nachfragen darf, weil ich finde es wunderschön, wie Sie das beschrieben haben. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, meinten Sie auch, dass der Grundimpuls dessen, was Sie als Verdichtungsprozess beschrieben haben, wo eben diese, wenn ich sie Metapher nennen darf, von Stein auch benutzt werden, ist ein Liebesimpuls, der sich ein Gegenüber sucht.
Ja, genau.
Jetzt und darf ich dazu direkt fragen, weil ja? Auch Aurobindo hat ja viele theoretische Werke geschrieben, also er war ja wirklich auch ein grundlegender Philosoph. Eines seiner Hauptwerke heißt das göttliche Leben. Er hat aber neben dem, Sie haben es auch kurz angedeutet, auch ein poetisches Werk geschrieben, das viele und manche meinen, er hat das selber auch so gesehen, eigentlich als sein Hauptwerk bezeichnen. Ja, ja. Das ist Savitri, was ein langer Epos ist, der sich eben auf einen alten vedischen Epos bezieht, wo es ja auch um einen Liebesimpuls geht, hier zwischen einer Frau und einem Mann, die in einem mythologischen indischen Zusammenhang stehen, wo, wenn man das jetzt nicht detailliert nacherzählt, es ja auch darum geht, dass die Liebe Unwissenheit, Tod und Vergessen überwindet. Ist das der ähnliche Impuls, so wie er von Aurobindo aufgenommen wird?
Ja, ganz genau. Also ich finde das hervorragend, das ein bisschen nebeneinander zu stellen, weil da schließen sich ein Stück weit auch die Kreise. Das eine, was ich erst erzählt habe, das könnte man sagen, das ist die große absteigende Linie, wie aus dem universellen Geistigen überhaupt hier bis in die physische Wirklichkeit gewirkt und geschaffen und kreiert und dann eben auch evolutioniert wird oder involviert, das ist eine nächste Frage, aber das ist ein großer absteigender Impuls, den man konventionell als die Schöpfung ansieht. Und wenn man jetzt schaut, wie es bei Savitri in diesem großen poetischen Werk oder in dieser Mysteriendichtung weit über 700 Seiten, das ist also schon gewaltig, wenn man da schaut, wie drückt sich da der Liebesimpuls aus, da ist es ja eben tatsächlich auch die ganz menschliche Stufe eben der Liebe dieser Frau, dieser Savitri zu ihrem Gemahl Satyavan, von dem es heißt, der ist vom Tod bedroht. Also da gibt es einen Orakelspruch, sie war ja interessanterweise da im traditionellen hinduistischen Mythos die Frau, die losgezogen ist als Königstochter, um sich ihren Gemahl zu suchen und fand eben den Satyavan und wollte nur ihn und keinen anderen. Und quasi zu dem Zeitpunkt, wo es darum geht, eben diesen Bund der Ehe zu schließen, erfährt sie durch die Weissagung, dass eben Satyavan, oder erfahren es beide auch, dass Satyavan ein Jahr später nach dieser Eheschließung wird sterben müssen. Und dann setzt sich das Ganze in Bewegung, denn als es soweit ist und der Totengott kommt, um eben Satyavan zu holen, dann setzt Savitri, sie setzt sozusagen alle Hebel in Bewegung und es beginnt ein riesiges Ringen mit dem Totengott, mit Yama, die Seele Satyavans eben im Leben hier zu halten, aus dieser Liebe heraus. Und das ist so stark, dieser Impuls auch aus Liebe heraus, den Tod zu überwinden, dass sie dadurch gewissermaßen im Ringen mit dem toten Gott Erfahrungen macht, die eben ja gewissermaßen den ganzen Bereich dieser universellen Geistigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, durchmisst und alle Erfahrungen macht, die es da zu machen gilt, und also wie an bis an die äußerste Grenze des spirituellen Universums geführt wird und schließlich ja den Sieg davon trägt. Mhm. Ja, also das würde ich sagen, das ist ein absolutes Pendant, das ist ein wunderbares, komplementäres Verhältnis zwischen dem, dass man sagt, unser Kosmos ist eigentlich aus Liebe heraus geschaffen worden, aber auch das, was uns als Menschen inspirieren und anfeuern kann, um sozusagen die Möglichkeiten des Menschseins immer mehr auszuweiten und immer umfassender zu ergreifen, dass das wiederum ein Liebesimpuls ist. Ja, da kann man sich auch fragen, wie trifft sich eben die göttliche Liebe und die menschliche Liebe? Das ist sehr spannend.
Das ist sehr spannend. Das führt mich auch direkt zur nächsten Frage, weil Sie haben das auch schon mehrmals jetzt angesprochen. Es geht ja anscheinend beiden in einer sehr spezifischen Form um die Menschwerdung oder um die Ichheit. Das heißt, eine wirklich konkrete Manifestation in unserem Menschsein, die hier eine sehr diesseitige, zwar transzendente, aber auch diesseitige Auffassung vertritt. Was meint Steiner hier damit? Was meint Aurobindo hier?
Ja, ja. Genau, also auch da, das ist ja in meinem Buch das vierte Kapitel, Sie haben es vorhin noch schon kurz genannt vom Titel, Evolution und wahre Ichheit, und auch da kann man wirklich erstaunliche Parallelen bei beiden finden. Wenn wir heute, also wir sind ja durch die Stufen der zum Beispiel der transpersonalen Psychologie durchgegangen, oder es ist eben auf dem Feld der spirituellen Bewegung heute insgesamt ein starker buddhistischer Einfluss insgesamt da. Und eben aus der buddhistischen Tradition kennt man ja das eigentlich, den Weg der Ich-Überwindung. Und da ist eben ein zentraler Leitbegriff im Buddhismus Anatman oder in Pali Anatta. Und da geht es darum, eigentlich zu durchschauen, dass das, was wir glauben, als Ich bezeichnen zu können, dass das nur eine Illusion ist. Und wenn jetzt aber bei Rudolf Steiner und bei Sri Aurobindo, also Rudolf Steiner nennt es ja auch regelrecht immer das Ich, das menschliche Ich, das wahre, das eigentliche Ich, während Sri Aurobindo das seltener tut. Und bei Sri Aurobindo kommt eben das vor, dass er vom Ego spricht. Und das Ego, das Ego, das ist etwas, was durchaus auch Sri Aurobindo überwinden möchte. Da weist auch Rudolf Steiner den Weg, das niedere Ego, das niedere Ich, das, was in das Irdische verstrickt ist und gewissermaßen auch den ganzen seelischen Regungen und den schicksalsmäßigen Verstrickungen und so weiter unterworfen ist, dieses Unterworfene, dieses rein persönliche, rein diesseitige Ich, das gilt es zu transzendieren, das sagen beide, aber nicht in einen Zustand der Ichlosigkeit, sondern in einen Zustand, ja, den ich dann eben wiederum indem ich versuche, beide von der Essenz her zusammenzufassen, dann nenne die wahre Ichheit. Und das mit der wahren Ichheit, das geht eben tatsächlich sehr weit. Der Begriff bei Sri Aurobindo, den man meistens dazu findet, ist das Psychic Being, das psychische Wesen. Und das hat eben durchaus ganz ähnliche Eigenschaften wie das, was Rudolf Steiner mit dem menschlichen, mit dem eigentlichen Ich meint. Und man kann sagen, das Verstricktsein in die Unwissenheit, das Verstricktsein in die Strebungen des ungeläuterten eigenen Seelischen und so weiter, das, was uns hier festhält und uns eben manchmal doch fast ein bisschen mehr als Tiere, also wenn man auch alle Entgleisungen und auch menschlichen Katastrophen mal einfach bedenkt, aus was entsteht das, die Nationalismen, die wieder auf, wo religiöse Gruppen aufeinander prallen in Hass und Feindschaft und wo also immer wieder diese Kriege entstehen, also jetzt mit dem mit Syrien und Nordirak, die Verhältnisse, das ist ja, man fragt sich, wann lernt die Menschheit da andere Akzente wirklich bis in die Wirklichkeit zu setzen. So. Und da kann man natürlich sagen, da ist an manchen Stellen erscheint der Mensch dem Tier ähnlicher als dem, wovon ich jetzt hier die ganze Zeit versuche zu reden. Andererseits, das, was die im Auge haben als die wahre Ichheit, eben das ist etwas, wo die personale Essenz, nämlich die eigene Verantwortung für meinen auch zukünftigen spirituellen Prozess nicht abgegeben wird an ein unpersönliches, höheres Etwas, an das ich mich ausliefere, sondern ich trage die Verantwortung für diesen Prozess sozusagen den ganzen Weg, ja, bis in die höchsten Verwirklichungsstufen. Da kann man sagen, dass das sowohl für Rudolf Steiner als auch für Sri Aurobindo etwas ist, was sozusagen der Dreh- und Angelpunkt zwischen der hiesigen, empirischen Existenz, wo eben noch so viel zu bearbeiten ist, darstellt. Also einerseits hier unsere empirische Existenz und dann auf der anderen Seite unsere geistigen Entwicklungsmöglichkeiten. Für beide ist das eigentlich der Dreh- und Angelpunkt oder das Nadelöhr, die Verwirklichung dieser wahren Ichheit. Etwas, wo einspitzig gewissermaßen in einer einspitzigen Ausrichtung die neuen Ufer überhaupt erst betreten werden müssen. Durch diese wahre Ichheit.
Ist diese Anbindung an diese geistigen Realitäten, wie Sie gerade jetzt angesprochen haben, auch das, was Aurobindo mit diesem Psychic Being meint? Aber wie versteht er dieses Psychic Being?
Ja, also man könnte mit Sri Aurobindo sagen, das Psychic Being ist wie ein Funke des urgöttlichen Feuers, also letztlich dieses urgöttlichen Liebesfeuers auch. Und dieser Funke, der ist in uns. Aber wir haben normalerweise, wenn wir alltäglich in unseren Verstricktheiten und so weiter vor uns selber hindümpeln, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, dann sind wir meistens nicht bewusst. Also uns fehlt dann auch die nötige Achtsamkeit, auch nach innen zu, gewissermaßen zu bemerken, da ist eine Dimension in mir, die ist eigentlich außerzeitlich, die ist auch eigentlich außerräumlich. Und wenn ich das jetzt gerade so sage und auch versuche abzutasten, wo ist das in mir, dann ist es viel weniger in meinem Kopf, in meinem zentralen Nervensystem lokalisiert. Das ist vielmehr im Herzen lokalisiert. Und diese Dimension ist da und es gibt manchmal so Momente, also über Psychic Being gibt es da ganz viel bei Sri Aurobindo, wo man sozusagen spontan in Lebenswirklichkeiten, in Begegnungen mit anderen Menschen, in Begegnungen mit Formen der Spiritualität oder auch in großartigen Natureindrücken oder wie auch immer, wo man plötzlich merkt, dieser Funke in mir, der regt sich und ich habe eine intuitive Erfahrung von dem, was wirklich in der Welt das Wahre, das Schöne, das Gute ist, also in der geistigen Dimension dieser drei Worte sind ja zunächst nur Worte, das Wahre, das Schöne, das Gute, aber man kann sehr tief darüber meditieren und merken, das ist ein Schlüssel, um dem näher zu kommen, was diese universelle Geistigkeit ist, und das leuchtet auf, und dass ich etwas in mir trage, diesen Funken, und von dem aus dann meine neue spirituelle Selbstverantwortung auch übernehmen kann. Das sieht Sri Aurobindo gewährleistet, indem dass jedem Menschen sein seelisches Wesen, psychisches Wesen, psychic being, jetzt sage ich mal, sein seelisches Wesen eignet. Und das Spannende, jetzt sage ich noch gleich eins dazu, das Spannende, sowohl Rudolf Steiner als auch Sri Aurobindo sehen diesen Wesensanteil, dieses innerste Wesen, dieses seelische Wesen als eines an, das in Entwicklung sich befindet, dass sich eben nicht nur in einer einzelnen Biografie entwickelt, sondern meinetwegen eine Biografie gelebt hat, mhm. einen geistigen Zwischenzustand durchmacht und dann ein nächstes Leben, mhm. eine nächste Biografie lebt und dieselbe seelisch-geistige Wesenheit geht den Weg weiter durch die Reihe der Inkarnation. Damit sind wir bei Reinkarnation und Karma gelandet, ja. natürlich. Aber das sehen auch beide.
Ja. Das ist nicht. Weil wir auch mit der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten sind, noch eine letzte Frage stellen.
Okay.
Weil es gibt einen Begriff, der bei Aurobindo einfach sehr wesentlich ist und der, glaube ich, hier noch erwähnt werden sollte. Das ist der Begriff des Supermentalen.
Genau.
Und Sie machen ja einen interessanten Vergleich, indem Sie das vergleichen mit einem sehr christlichen Begriff oder einer sehr christlichen Vorstellung, die bei Steiner auch eine große Rolle spielt, nämlich der Wiederkunft Christi. Wenn Sie hier noch kurz einfach anreißen können, das Supramentale, das spielt ja bei Aurobindo eine sehr zentrale Rolle. Noch dazu, dass hier etwas sozusagen von oben oder von der Zukunft auf uns wirkt. Was wird hier angesprochen?
Ja, also das ist ein Impuls, der eigentlich ausgeht vom höchsten Göttlichen und frühere Stufen der menschheitlichen Entwicklung waren eigentlich so, dass das höchste Göttliche von den Menschen nicht erfahren werden konnte. Die Vergleichbarkeit ist dann da natürlich, dass man sagt, dass für den Christen, für den gläubigen und überzeugten Christen, ist natürlich auch vor 2000 Jahren in Jesus Christus die höchste Gottheit selber Mensch geworden. Und dieses christliche Motiv stellt zum Beispiel Sri Aurobindo nicht in Abrede, aber er sagt, es gibt künftige Verwirklichungsstufen dieses göttlichen Impulses, der eben auch in dem Ereignis des Christus Jesus von Nazareth vor 2000 Jahren eine Rolle gespielt hat. Und das, was er meint mit der Herabkunft des Supramentalen, ist etwas, was eben weitergehend in die Zukunft eine neue Ausweitung der Wirklichkeit dieser Grundtatsache bietet. Ja, da spielt das Modell der 10 Avatare mit hinein. Und das ist eben dann bei Rudolf Steiner ähnlich. Für Rudolf Steiner, der ja die Anthroposophie als eine christliche Spiritualität formuliert hat, ist auch das Mysterium von Golgatha vor 2000 Jahren nicht das Ende der Geschichte, sondern es gibt ein Fortwirken dieses Impulses des höchsten Göttliches, das sich aktiv auf die Menschheit zubewegt und hier ist, unter uns, also bis in die irdisch-menschliche Wirklichkeit hinein gegenwärtig sein will. Und das ist eine dieser Stufen, ist das, was Rudolf Steiner eben für die Zeit beginnend mit dem 20. Jahrhundert angekündigt hat, dass Christus in einer bestimmten Erscheinungsweise, in einer bestimmten Wirklichkeitsausprägung wieder hier sein wird, erfahrbar, prinzipiell für jedermann. Das ist das, was er nennt, die Wiederkunft Christi im Ätherischen oder in den planetarischen und menschheitlichen Lebensprozessen. Und Sri Aurobindo sagt nun von der Herabkunft des Supramentalen, dass eben das höchste Geistige beginnt, tiefer in die irdische Wirklichkeit hineinzustrahlen, so dass jeder Mensch, also bis in seine Physis, bis in seine Leiblichkeit hinein, davon berührt werden kann. Und da sagt Sri Aurobindo, das ist eine neue Stufe im Gang der Evolution der Menschheit, die so vorher eben auch noch nicht da gewesen ist.
Wenn ich Sie da kurz unterbrechen darf, nur um auch unseren Hörern auch noch eine Gelegenheit zu geben,
ja, unbedingt.
Hier mit Fragen dazu zu kommen. Ich würde auch, nachdem uns nur mehr ein paar Minuten bleiben, jetzt gern, wir haben schon einige E-Mail-Fragen hier, mit einer ersten
Ja.
E-Mail-Frage beginnen. Da schreibt eine Hörerin, lieber Herr Bracker, wunderschön, diesen großen Darstellungen zuzuhören. Mich würde es interessieren, ob bzw. in welchen Vorstellungen diese sich entwickelten Stärke durch geistige Wirklichkeit mit der Wirkung von Gemeinschaften zusammenhängt. Also diese starke Ich oder spirituelle Individualitäten, die wohl beide großen Geister ansprechen, inwiefern werden sie alleine wirken und in welcher Rolle spielt hier dabei die Gemeinschaft?
Ja, also ja, das ist eine Riesenfrage, aber ich versuche es ganz knapp zu beantworten. Das, was mit dieser Selbstverantwortung, mit dieser spirituellen Selbstverantwortung des seelischen Wesens oder eben des eigentlichen menschlichen Ichs zusammenhängt, ist etwas, was sich erproben muss, was gewissermaßen seine eigentliche Stärke und Darstellungskraft meiner Einschätzung nach und auch wie ich die beiden interpretiere, vor allem darin entwickelt, dass das in der Begegnung mit den anderen Menschen ja wächst und Stärke gewinnt und eben sich auch bewähren muss, ja, also daran erst in der Begegnung mit den anderen oder auch im Zusammenhang mit Gemeinschaften wird sich erweisen, ob das alles nur eine Illusion ist und ich nicht letztlich doch der größte Egoist geblieben bin, der immer nur die eigene Verwirklichung denkt und überhaupt kein Organ entwickelt hat für die Bedürfnisse und Nöte und Wünsche des anderen, der mir gegenüber ist, ja. Also das wäre ein schreckliches Bild, wenn man meinen würde, jetzt der mit Anthroposophie oder integralem Yoga zu tun hat, würde jetzt einen Weg gehen, der die Augen verschließt vor dem, was der andere, der mir Nächste, was der eigentlich braucht in seiner Entwicklung. Nee, gerade in der Zuwendung zum anderen, wächst diese innere Kraft, um die es mir geht, um die es dem Steiner geht, um die es dem Sri Aurobindo geht.
Könnte man sogar hier so weit gehen und sagen, dass im Zusammenkommen von Seelen, denen es eben um dieses Anliegen geht, das Sie hier beschrieben haben, dass hier auch eine besondere Qualität entsteht, die aus der Gemeinschaft kommt?
Ja, das sehe ich ganz gewiss so, weil wenn Gemeinschaften gerade auch spirituell orientiert zusammenwirken, ist damit zugleich die Möglichkeit auch verbunden, sozusagen über die Begrenzungen, also in einer noch ganz anderen Art, über die Begrenzungen der Einzelsichtweisen oder der Einzelstandpunkte, die eben jeweils von dir, von mir, von Hans und von Susanne und so weiter vertreten werden, um das zu übersteigen und damit auch der anderen Seite, also die Seite der universellen Geistigkeit, die will ja gewissermaßen auch, die hat ein großes Interesse, unsere Verhältnisse hier auf der Erde zu steigern und da mitzuwirken. Und das wird sie seltener, wahrscheinlich seltener tun in einer Verbindung mit einem Einzelnen und eher mit Gemeinschaften, die aber, wo die Einzelnen, die da drin sind in den Gemeinschaften, wahrscheinlich doch alle irgendwie mit diesem Weg der Ego-Überwindung zugange sind. Ego-Überwindung, um zur wahren Ichheit, die eben eine selbstlose ist. Das hat vorhin bei mir noch gefehlt. Bruder Steiner hat dieses wunderbare Wort geprägt vom selbstlosen Selbstbewusstsein als einer Charakterisierung dieses eigentlichen Ich. Selbstloses Selbstbewusstsein. Und das da, glaube ich, dass die eigentliche Schule, das auszubilden, durchaus die spirituellen Gemeinschaften sind, ja.
Wunderschön. Eine letzte Frage würde ich gerne noch dazu stellen. Da schreibt ein Hörer, könnte man noch etwas mehr darüber erfahren, wie Aurobindo und Steiner jeweils die Zukunft der menschlichen Individualität sieht? Wie gestaltet sich das Verhältnis eines immer umfassenderen Bewusstseins auf der einen und der Persönlichkeit des Menschen auf der anderen Seite? Lieben Gruß, Jens Heisterkamp.
Ja, ich denke, dass dieser Hörer, der diese E-Mail geschrieben hat, jetzt auch gerade zuhört. Genau, also es ist letztlich natürlich mit der Herabkunft des Supramentalen bei Sri Aurobindo die Idee verbunden, dass unser aller Leben, also das Einzelleben, aber auch das Leben von Gemeinschaften, das gesamtmenschheitliche Leben Ausdruck des Göttlichen wird. Und da ist man natürlich ganz schnell in der Gefahr, sich, wenn man das versucht, sich auszumalen, sich zu sagen, aha, da ist also Gott, der hat mit uns was vor und jetzt durch die Herabkunft des Supramentalen tritt er jetzt hier rein und wir werden dann letztlich dann doch alle nur instrumentalisiert, um seinen Willen auszuführen. Wir werden eigentlich degradiert zu Ausführern, zu Dienern eines göttlichen Impulses. Aber das ist ein kleines Bild von Gott. Ich stelle mir eben Gott viel, viel größer, viel umfassender vor. Das ist ein Wollen, wenn Sri Aurobindo eben sagt, durch die Herabkunft des Supramentalen wird ein göttliches Leben auf der Erde, alles unsere Lebensvollzüge werden Ausdruck des Lebens des höchsten göttlichen Seins in der letzten Konsequenz. Mhm. Dann bedeutet das überhaupt nicht, dass sozusagen die Kreativität und die Innovationskapazität jedes Einzelnen von uns in irgendeiner Weise dadurch reduziert wird, sondern durch diesen erweiterten Blick auf das, wie das wahre Ich meines Gegenübers oder das seelische Wesen meines Gegenübers selber mit der universellen Geistigkeit verbunden ist. Der Blick darauf, der steigert meine kreativen Möglichkeiten, steigert mein Innovationspotenzial. Dann haben wir ein Bild des Göttlichen, was mir gefällt.
Herr Bracker, herzlichen Dank. Ich darf mal noch kurz auch das Buch erwähnen, das Sie geschrieben haben. Das heißt Veda und lebendiger Logos, Anthroposophie und integraler Yoga im Dialog, im Meyer Info 3 Verlag erschienen. Und ich glaube, die Ausführungen, die Sie hier mit uns geteilt haben, zeigen, dass hier ein spannender Dialog möglich ist und vielleicht auch ein spannender Dialog ansteht, der ja nicht nur ein Dialog zwischen diesen zwei herausragenden Männern ist, sondern es ist ja auch ein Dialog zwischen zwei spezifischen Formen einer westlichen und einer östlichen Spiritualität. Und insofern ist das auch ein kultureller Dialog, der vielleicht in einer sich gerade formierenden, integrierten Welt eine immer wichtigere Rolle spielt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank auch unseren Zuhörern fürs Zuhören und für Ihre Fragen und einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Danke.